Hallo ihr Lieben dort draußen. Im heutigen Podcast geht es mal wieder um Spiele. Ein Bereich, der in den Folgen häufig zu kurz kommt, weil der Themenbereich Spiele einfach schwieriger abzubilden ist als Bücher oder Comics. Temporär trifft sich das gut, denn heute Abend ist auch der Apriltermin für Kazus Spielbar. Und kausal stammt die Idee natürlich auch daher. Denn genau wegen der Spielbar haben wir eine oder mehrere Testspielgruppen. Da kommt ganz schön was zusammen, wenn man all die Spiele nimmt, die wir bei uns im Laden aufnehmen. Einige davon kommen erstmal automatisch angeflattert, entweder weil sie aus Verträgen von Lieferanten stammen, bei denen wir Premium-Vertragspartner oder Flagships oder ähnliches sind, oder weil sie auf der Liste der Aktion hoher Spielwert stehen. Oder. Ja, und um dann zu entscheiden, ob die Spiele für die Spielbar taugen und natürlich auch, ob sie dauerhaft in unser Sortiment wandern, ob wir sie empfehlen oder eher nicht, für all das muss irgendwer die Regeln lesen, macht meistens Cutter, und irgendwer muss die Spiele dann ausprobieren. Das macht meistens sehr viel Spaß, ist aber trotzdem auch ganz schön arbeitsintensiv. Und manchmal an solchen Testabenden kommt dann ziemlich spät noch irgendetwas zur Sprache. Zum Beispiel ein Absacker oder, wie in diesem Fall, die Ankündigung, dass wir demnächst mal was ganz Besonderes ausprobieren müssten. Ja, so war das vergangene Woche. Ich glaube mittwochs um 23.45 Uhr. Tja, und dann war in diesem Fall gleich erstaunlich viel Neugier im Raum. Spürbare, fast körperliche, kindliche Neugier, der man selbstverständlich sofort nachgehen muss. Was an diesem Abend dann noch passiert ist, wie chaotisch, wie zeitintensiv und ja, wie ergebnislos schlussendlich alles war und warum es zu diesem Thema zwei Beiträge gibt, erfahrt ihr heute. Wie es dann wirklich war und was wir von dieser neuen Spielidee halten, erfahrt ihr beim nächsten Mal, ganz ausführlich und mit den Originalstimmen der Beteiligten. Heute möchte ich euch zuerst einmal umfassend mit dem Thema vertraut machen. Ganz weit gefasst könnte man das Thema mit der Überschrift digitale und analoge Spielewelten und deren Verknüpfung umreißen. Wobei natürlich durch diese Überschrift bei weitem nicht alle Aspekte und Spielarten dessen, was gemeint ist, eingeschlossen wären. Außerdem ist das Thema ein Thema, das deutlich polarisiert. Für manche sogar ein echtes Reizthema. Für andere wiederum die Suche nach dem Heiligen Gral. Aber wie gesagt, ich fange mal ganz am Anfang an und versuche das für alle ein bisschen aufzudröseln. Im Großen und Ganzen ist die Art von Spielen, die wir zu einem Großteil im Laden verkaufen, verbal, also rein verbal, relativ schwierig zu beschreiben. Mehr noch als Comics, die ja per Definition ein optisches Genre sind, lässt sich über Spiele nur sehr schwer ohne Anschauungsmaterial sprechen. Es kommt nicht von ungefähr, dass Spielregeln eigentlich immer bebildert sind. Tja, und neben den Brettspielen geht es ja dann immer wieder auch noch um Rollenspiele. Und auch da ist es, obwohl es sich um sogenannte Erzählspiele handelt, ebenfalls recht schwierig, ohne Beispiele und Anschauungsmaterial auf den Punkt zu kommen. Trotzdem geht es heute um genau diese Themen, Spiele, im Besonderen Brett- und Rollenspiele, beziehungsweise um die Hybridform aus beiden, den sogenannten Dungeon Crawler. Also das in starre Regeln gefasste Rollenspielabenteuer. Jetzt möchte ich aber erstmal die Verwirrung komplett machen, denn es soll ja heute nicht nur um analoge Spiele gehen, sondern um eine weitere Kreuzung, nämlich digital unterstützte analoge Spiele. Um die Sache auf den Punkt zu bringen, ist es am einfachsten, den aktuellen Auslöser für den Beitrag bzw. für eine Beschäftigung mit dem Thema zu nennen. Sehr aktuell ist bei Pegasus die deutsche Version zweier Spiele gestartet, für die man ein Tiburu-Brett benötigt. Tiburu-Brett? Was ist das denn? Die offizielle Beschreibung auf der Pegasus-Webseite lautet folgendermaßen. Das Tiburu-System ist eine mehrfach patentierte technische Innovation, die auf einem Brett mit eingebetteten elektronischen Sensoren basiert. Diese tracken, wo die Figuren stehen, verfolgen ihre Bewegungen und senden alle Daten an die zugehörige App, die dann auf alle Ereignisse in Echtzeit reagiert. Das Spielbrett des jeweiligen Spiels wird einfach auf die Boardbasis gelegt und schon kann das Spiel beginnen. und auf dieses Spielbrett stellt man dann Miniaturen, ebenfalls aus dem jeweiligen Spiel. Diese sind so beschrieben: einzigartige, intelligente Miniaturen. Die Spielfiguren werden über RFID und Magnete erkannt. Das heißt, jede Figur ist weltweit einzigartig und speichert ihre spezifischen Spieldaten. Und gewürfelt wird dann mit vernetzten, intelligenten Würfeln, die wiederum bei Pegasus wie folgt beschrieben sind. Mit den kabellosen Würfeln kannst du überall würfeln. Das System erkennt automatisch das Ergebnis und schickt es dann an die App weiter, die dein Würfelergebnis verarbeitet. Also Ausrüstung, Modifikatoren und so weiter automatisch verrechnet. Du siehst dann in Echtzeit die Auswirkung deines Wurfs in der App. Okay, das Tiburo-System ist tatsächlich brandneu. Selbstverständlich als Kickstarter-Kampagne, wie das ja heute fast schon üblich ist. Und das Ganze war ein ziemlicher Erfolg. Dennoch ist sie sofort wieder entbrannt. Die unausweichliche Diskussion über Sinn und Unsinn solcher Verschmelzungen digitaler und analoger Welten bzw. Spiele. Um euch jetzt auf den Stand zu bringen, euch selbst ein Bild machen zu können und euch auf unseren Test dieser Technik vorzubereiten, möchte ich, bevor wir alle zu Wort kommen, erstmal etwas Basisarbeit leisten. Denn all das hat eine lange Vorgeschichte mit interessanten Fakten, spaßigen Eskapaden und jeder Menge Potenzial. Wie gesagt, diese Verschmelzung ist beileibe nicht neu. Immer wieder wurde und wird dieser Weg beschritten. Interessanterweise aus und in beide Richtungen. Und beide Richtungen dabei bereits prä-digital. Bücher oder Spiele nach oder zu Filmen auf der einen Seite und sozusagen mit technische Unterstützung zu spielende Brettspiele. Ich erinnere mich da sehr gut an diesen nervig aufdringlichen Riesenfernseher, natürlich noch Röhre, am Stand von Schmidt Spiele auf der Spielemesse in Nürnberg im Jahr 1991. Aus dieser Röhre strahlte damals das VHS-Video zu Atmosphere, eine Art technisch unterstützten Rollenspiels.
So, ihr wollt dieses Spiel spielen? Mein Spiel? Nach meinen Regeln? Ich bin der Herr der Schlüssel! Ich bestimme die Regeln dieses Spiels.
Schmidt Spiele war damals ziemlich groß und der Lizenznehmer des deutschen Rollenspiels Das Schwarze Auge, entwickelt im Hause Fanpro. Und ganz ehrlich, das war damals ein mächtiger Schub für die gesamte Szene. Schmidt Spiele als bestens in Spielwarenläden und Kaufhäusern etablierter Konzern hat damit mehr für die Verbreitung von Rollenspielen auf dem deutschen Markt getan als irgendwer anderes. Und egal, wie es ursprünglich dazu gekommen ist, was die Beweggründe waren und wie das Ganze letztendlich ausgegangen ist, Schmidt Spiele hat sich damals intensiv und kreativ darum bemüht, den Markt bzw. die Akzeptanz auf dem deutschen Markt zu erweitern. Und zu dem Konzept gehörte unter anderem eben auch Atmosphere. Atmosphere war der sehr frühe Versuch, mit technischen Mitteln eben Atmosphäre zu erzeugen. Den Rollenspiel-Touch auch in Wohnzimmer weniger kreativer Menschen zu bringen oder eben Menschen, die noch keine Berührung mit dem Thema Rollenspiel hatten, die zugegebenermaßen hohe oder hochwirkende Einstiegshürde zu erleichtern. Natürlich ging das mit den damaligen Mitteln vonstatten. Trotz des Namens Atmosphäre war die gewünschte Atmosphäre mittels VHS-Kassette Stop, Play, Fast Forward und Fast Backward nicht ganz so prickelnd zu erreichen. Aber es war quasi der Spielleiter aus der Konserve. Und damit zum Teil das, was heute immer noch versucht wird. Prä-digital. Was heute den Spielern natürlich auch durch digitale Hilfsmittel abgenommen werden kann, sind die Beherrschung komplexer Regeln, die Verwaltung von Zufallsentscheidungen und die Aufzeichnung von Historien. Denn traditionell gibt es im Bereich Rollenspiele schon immer unterschiedliche Herangehensweisen. Einmal die Aktion der Erzählspielfans und dann die Fraktion der Simulationsfanatiker. Ersteres braucht definitiv mehr Fantasie, zumindest bei einem Teil der Gruppe, also beim Spielleiter. Zweiteres braucht mehr Verwaltungsaufwand, Tabellenauswertungen und Formeln. Es liegt in der Natur der Sache, dass gerade die Dungeon Crawler als in Brettspielregeln gepresste Rollenspiel-Surrogate tendenziell eher in diese zweite Richtung tendieren. Und genauso klar ist es, dass genau an dieser Stelle Algorithmen, Formeln, Auswertungen, Buchführung und so weiter am einfachsten von einem Computer übernommen werden können. Es gab in den letzten Jahren einige Versuche, mehr oder weniger gut gelungen, manchmal optional digital unterstützt, manchmal ausschließlich mit der App spielbar. Wir haben einige davon selbst ausprobiert und auch innerhalb unserer privaten Spielrunde sind die Reaktionen extrem unterschiedlich. Nicht ganz so explosiv wie teilweise im Netz, aber schon sehr kontrovers. Wenn ich jetzt dieses breite Meinungsspektrum anschaue, dann muss ich natürlich akzeptieren, dass es offensichtlich eine legitime Grundlage für diese Unterschiede in der Sichtweise gibt. Ihr spürt es schon, ich selbst bin nicht unbedingt auf der Pro-Seite. Trotzdem muss ich mich aus professioneller Sicht damit befassen und dazu gehören wiederum verschiedene Aspekte. Ich glaube, um die verschiedenen Positionen überhaupt irgendwie nachvollziehen zu können, muss man sich mit der Geschichte dieser Art von Spielen ein wenig auskennen. Außerdem muss man die unterschiedlichen Wege und Herangehensweisen kennen. Tja, und natürlich auch die persönliche, subjektive Position der Beurteilenden. Folglich ist einer der Schlüsselaspekte meiner eigenen Ablehnung sicher auch meine eigene subjektive Geschichte. Damit ich jetzt nicht nochmal alles erzähle, es gibt einen interessanten Beitrag zu meiner eigenen Rollenspielkarriere. Hermkes Historie 4, Ausflug in die Spielewelt, wird selbstverständlich verlinkt. Damals im Oktober 2020 war mein Gast Albert Wolf, den ich gerne als Würzburgs ersten Spielleiter bezeichne. Und selbstverständlich waren meine eigenen Bezüge zur Fantastik nicht nur durch meinen Vater, sondern auch durch dessen Umfeld mitgeprägt. Und da gab es eben schon sehr frühe Kontakte zum Rollenspiel, zu Konfliktsimulationsspielen, sogar zu einer Art sehr frühem Live-Rollenspiel. Für mich wären also all die später entwickelten Einstiegshilfen eher ein Rückschritt gewesen, zumindest jedoch unnötig. Außerdem, und das ist ein nicht zu vernachlässigender Faktor, saß ich eigentlich immer an der Quelle. Sprich, die Problematik, keine Gruppe oder keinen Spielleiter zu finden, ist mir komplett fremd. Im Gegenteil, war die Anzahl der Angebote und Anfragen eigentlich immer viel zu groß, um sie alle wahrzunehmen. Ungefähr so wie heute das Angebot an Streamingdiensten, wo man ja auch nicht alle Serien in einen normalen 24-Stunden-Tag hineinbringt. Ich hatte also die komfortable Situation über Jahrzehnte, immer mittendrin zu sein in der Welt der Rollenspiele. Und so konnte ich auch über all diese Zeit unterschiedliche Spielstile, Mechanismen und sonstige Formate kennenlernen, testen und selbst umsetzen oder eben auch nicht. Denn nach und nach entwickelt sich natürlich ein ganz eigener Stil. Und das ist ein weiterer sehr wichtiger Punkt. Es gibt hier kein falsch oder richtig, sondern lediglich Geschmackssache. Die eine Gruppe liebt es, Regeln und Regellücken auszuloten, während eine andere Gruppe fast ohne Regeln, dafür mit bühnenreifen Schauspiel und jeder Menge Erzählkunst aufwartet. Wieder andere schieben kunstvoll bemalte Figürchen durch plastische Dioramen, stellen Situationen maßstabsgerecht dar und wissen auf die Zehntelsekunde genau, wie viel Zeit ihnen für welche Aktion bleibt. Ich kenne Spielrunden mit atmosphärischen Geräuschkulissen, genauso wie puristische Meistererzähler, die ausschließlich auf die Ausdruckskraft der Worte bauen. Und ja, alles macht Spaß. Ich selbst bin im Laufe der Jahrzehnte relativ puristisch geworden. Freies Spiel und Fantasie sind mir wichtiger als realistische Genauigkeit. Und ja, ich durfte viele Spielerinnen und Spieler kennenlernen, denen dieser Stil gefällt, aber eben bei weitem nicht allen. Und sicher ist meine Herangehensweise nicht besser oder schlechter als viele andere. Es ist eben nur meine. Und auch dazu haben wir uns bereits mehrfach Gedanken gemacht. Unter anderem in dem Beitrag Blick hinter die Kulissen 32, Einstieg ins Rollenspiel, den ich natürlich auch verlinken werde. Aus dem Juni 2023, damals mit Alex, Hupsi und Katha. Tja, und um den Kreis zu schließen, über digitale Themen wollen wir eigentlich auch immer wieder sprechen. Ich beziehe verschiedene Welten aus digitalen Spielen immer wieder in den Kanon der Fantastik ein. Und ja, Filme und Serien mit den Möglichkeiten heutiger CGI Auch die Welten der Konsolen und Computerspiele haben einen festen Platz darin verdient. Es gibt ja jede Menge offensichtliche Überschneidungen. Egal, wie man zur Person oder zum Spiel steht, aber so hat zum Beispiel George R. R. Martin die überaus komplexen Hintergründe zu dem beliebten Spiel Elden Ring von Hidetaka Miyazaki entwickelt. Irgendwo habe ich mal ein Interview mit ihm gefunden, in dem er darüber erzählt, was sein Auftrag war. Eine Art Setting zu schreiben, Jahrtausende vor dem Zeitpunkt, den man als Spieler erlebt. Das Pantheon inklusive der Halbgötter, mit denen man im Spiel zu tun bekommt, aber eben vor der Zeit, da sie korrumpiert wurden. All die mächtigen Wesen wie Godwin, Morgoth, Mog, Rani, Radahn und Rückard wurden von George R. R. Martin erdichtet. Weit in der Vergangenheit liegende Geschichten, bis hin zur Zerschmetterung. Mit dem Plot während des Spiels hatte er nichts zu tun. Das ist dann wieder Miyazaki und das Team vom Studio From Software. Falls jetzt irgendwer Lust bekommen hat, sich mit diesen Hintergründen zu beschäftigen, kann ich nur den herrlichen Beitrag von Game 2 empfehlen. Elden Ring, die ganze Geschichte auf Hessisch. Auch das verlinke ich. Was ich in diesem Zusammenhang eigentlich nur sagen wollte, ist, dass ich selbst keinerlei Berührungsängste mit digitalen Spielen habe und, wie gesagt, dieses Genre durchaus gerne in meine Vorstellung einer kompletten Welt der Fantastik mit einbeziehe. Ja, obwohl ich so viel analog spiele, verbringe ich auch einen Teil meiner Zeit in Konsolenwelten. Aber ich persönlich mag eben das eine so und das andere so. Und diese Verschmelzung ist für mich in erster Linie und zuvorderst unnötig. Komischerweise hat das andersherum teilweise schon ein bisschen funktioniert. Die Lego-Spiele inklusive Dimensions habe ich schon echt gefeiert. Wobei die Figuren da ja auch eher nur ein Zusatzgag sind, ähnlich wie Amiibos und so weiter. Aber sei es drum. Rollenspiele sind die freieste und fantasiereichste Art zu spielen. Sie können von sich aus immer mehr Freiheit gewähren als Brettspiele und selbstverständlich auch als digitale Spiele. Beide haben ihre Vorteile an ganz anderer Stelle. Digitale Welten sind einfacher zu konsumieren, hat sich doch wer anders all die Gedanken um Hintergründe, Bilder, Lore und was weiß ich gemacht. Das macht sie plastischer und oder hübscher, aber eben auch beschränkt auf das, was vorgegeben ist. Die Leistung in puncto Fantasie geht an jemand anderen. Ein bisschen wie bei Filmen oder Serien im Vergleich zu den Bildern, die vor unserem inneren Auge entstehen, wenn wir Bücher lesen. Tja, und von Brett, Karten oder sonstigen Gesellschaftsspielen erwarte ich eben ausgeklügelte, möglichst gut balancierte Mechanismen, eine passende Optik und auch Haptik und möglichst noch eine Geschichte oder ein Thema, das wirklich passt und nicht einfach draufgepfropft wirkt. Solche Spiele können sehr unterschiedlich sein, sollten bei mir persönlich aber möglichst nicht versuchen, Ersatzbefriedigung bei Rollenspielentzug zu liefern. Tatsächlich waren für mich bereits die ersten Dungeon Crawler wie HeroQuest und ähnliche absolut unnötiger Mist, der mir all die bereits seit Jahren oder Jahrzehnten gewohnten Freiheiten des Rollenspiels wieder genommen hat. Aber wie gesagt, subjektiv und für mich, dass solche Spiele einen Markt hatten und heute noch haben, zeigt ja eindeutig, dass meine Meinung eben stark durch meinen Hintergrund und die komfortable Situation geprägt ist, niemals Mitspielermangel zu haben. Trotzdem habe ich mir über diese Art von Spiel nie Sorgen als Konkurrenzprodukt gemacht. Anders war das dann schon bei digitalen Spielewelten. Das ist da auch nicht anders als Serie oder Film versus Buch. Eben schon direkte Konkurrenz. Wobei sich meiner Meinung nach genau das in den letzten Jahren doch wieder relativiert hat. Trotz gewaltiger Spielewelten für Computer und Konsolen boomt der analoge Spielmarkt und auch der Rollenspielmarkt ist breiter aufgestellt denn je. Okay, auch hier bleibt als Fakt übrig, dass vorgekautes Rezipieren eindeutig angenehmer und damit vermeintlich entspannter ist. Außerdem bleibt bei Rollenspielen ja die bereits zu Anfang erwähnte scheinbar gewaltige Einstiegshürde bestehen. Und drittens ist die digitale Verwaltung aufwendiger Regularien und Werte als angenehme Hilfe nicht von der Hand zu weisen. Also scheint es verständlich, dass es immer wieder zu entsprechenden Hybridformen von Brettspielen mit digitaler Unterstützung kommt. Lange Nach dem eingangs erwähnten Atmos 4 gibt es seit einigen Jahren wieder Versuche in diese Richtung. Golem Arcana war 2013 erst ein riesen Kickstarter-Erfolg und dann ein Flop oder Reinfall. Spätestens als die App nicht weiterentwickelt wurde und das Spiel ohne App nicht möglich war. Dann gab es ein paar Spiele, bei denen eine App zur Unterstützung verwendet werden konnte, was zum Beispiel bei Descent erst optional und später zwingend war. Auch wenn bei mir die Skepsis groß ist, wenn es ausschließlich mit App funktioniert, haben wir da trotzdem jede Menge verkauft. Allerdings findet man jetzt eine mindestens ebenso große Menge auf dem zweiten Markt bei Secondhand-Anbietern und eBay. Auch für Gloomhaven und Frosthaven gibt es optionale Verwaltungs-Apps. Was bei solchen Klopfern wirklich sinnvoll sein kann. Jetzt ist aber mit Teburu, deutsch bei Pegasus, und dem dafür benötigten und von Explored entwickelten elektronischen Teburu-Spielbrett wieder die Idee aufgegriffen worden, die ganze Sache nicht nur in puncto Verwaltung zu nutzen, sondern auch für die Stimmung. Also eben wie bei Atmos 4. Rollenspiel mit Stimmung aus der Konserve. Als Einstiegshilfe und oder als atmosphärischen Support für Spielerinnen und Spieler, die sich nicht so viel Fantasie zutrauen oder einfach noch keine Erfahrung sammeln konnten oder einfach den potenziellen Aufwand scheuen. Ich würde ja das Holodeck von Star Trek auch gerne nutzen. Geht natürlich noch nicht, aber mit all dem Gerede darüber, wie weit die KI schon ist, vielleicht klappt es ja doch besser als gedacht. Immerhin hat ja Wizards of the Coast, der renommierte Verlag von Dungeons & Dragons, auch beschlossen, das Kreativteam durch die KI zu ersetzen. Laut Werbeslogan von Pegasus ist Teburu die Zukunft des Spiels. Vielleicht sind wir ja doch näher am Holodeck, als ich mir vorstellen kann. Wir dürfen gespannt sein. Und damit bin ich wieder am Anfang der Geschichte. Wir haben uns also an diesem mehr als angerissenen Abend nochmal schnell, spontan und unbedarft daran gemacht, dieses Teburu-Brett mit der World of Darkness auszuprobieren. World of Darkness kenne ich. Das Abenteuer spielt in Mailand zur heutigen Zeit. Ränkespiele zwischen Vampirclans in Norditaliens Stadt der Mode und Kultur. Sieht vom Setting her interessant aus. Also kann man das ja auf jeden Fall mal abchecken. Was braucht man? Wie geht es? Und so weiter. Im Nachhinein ist das übrigens genau der Tipp, den ich auf jeden Fall, egal für wen, beim aktuellen Stand der Technik empfehlen würde. Probiert erstmal ein wenig rum. Nehmt euch nicht vor, gleich loszulegen. Testet die Hardware, stellt euch das richtige Paket zusammen und habt erstmal ein wenig Geduld. Dieser erste Abend war unfassbar dumm gewählt. Wir waren schon ziemlich durch, hatten nichts vorbereitet, keine Apps installiert, keine Hardware vorbereitet, eigentlich noch nicht mal alles aus der Verpackung genommen. Und so ist es auch nicht verwunderlich, dass wir auch nicht wirklich zum Spielen gekommen sind. Am Ende haben wir lediglich das zugegebenermaßen ziemlich stupide Tutorial gespielt und uns Gedanken darüber gemacht, was wir für den richtigen Abend brauchen. Und auf diesem Stand sind wir jetzt. Wenn es richtig losgeht, soll auf jeden Fall alles funktionieren. Jetzt sind zwei unserer Smartphones schon mal nicht mit der App klargekommen und fürs nächste Mal gibt's auf jeden Fall einen größeren Bildschirm für die Story. Auch wenn heute jeder ein Smartphone hat, ist das schon ein ganz schöner Aufwand. Fast ein bisschen wie früher die LAN-Partys. Was wir jetzt schon gelernt haben, die App ist ein echter Akkukiller. Genügend Ladekabel sollten auf jeden Fall vorhanden sein. Das Tutorial, das vielleicht eine halbe Stunde dauert, hat schon gut 10% Akku gefressen. Aber genau diese Spannung, die wir früher beim Aufbau von LAN-Sessions hatten, hat von uns allen Besitz ergriffen. Wir wollen das jetzt wirklich wissen. Und selbst die Kontrafraktion, zu der ich mich selbstverständlich zähle, ist Feuer und Flamme für den Test. Irgendwie macht der Blödsinn tatsächlich Spaß, auch wenn wir noch nicht so recht wissen, wie es dann ablaufen wird. Wir haben uns gemeinsam entschlossen, dem Ganzen eine Chance zu geben und dann nochmal ausführlich und mehrstimmig zu berichten, wie diese Teburu-Lösung bei uns angekommen ist. Und mit diesem Cliffhanger komme ich heute zum Ende. Das Thema ist derartig komplex und diese Teburu-Geschichte ist auch nicht ganz billig. Da lohnt es sich schon mal, einen genaueren Blick zu werfen. Und mit dem heutigen Beitrag hoffe ich, die Basis ein wenig klären zu können. Ich habe versucht, allen, auch Nichtspielern, die Problematik zu erläutern und die prinzipielle Mechanik aufzuzeigen. Denn gerade noch Nichtspielerinnen wären ja eine geeignete Zielgruppe. Das ist auch das Ziel unseres kommenden Testspiels. Lassen wir die Subjektivität und die eigene Erfahrung mal beiseite. Ist das Ganze technisch befriedigend und ausreichend hübsch verpackt, dass es näher an Cyberpunk als an Atmosphäre ist? Denn auch wenn wir das gerne mal beiseite schieben, 2050 ist auf dem Zeitstrang 10 Jahre näher als 1990 und Atmosphäre. Wenn das nicht fantastisch ist. Euch ein schönes Wochenende. Ich hoffe, das Thema ist ausreichend erklärt und ihr seid gespannt auf den Folgebeitrag. Ich verabschiede mich wie immer mit Ciao, Arrivederci, euer Gerd.